Der Welthungerindex zeigt, in den letzten Jahren wurde viel erreicht. Seit 2000 hungern 28% weniger. Die Kindersterblichkeit hat sich im gleichen Zeitraum halbiert. Allerdings steigen neuerdings die Zahlen der Hungernden weltweit wieder an. Gleichzeitig verfolgen alle UN-Mitgliedstaaten laut den Sustainable Development Goals gemeinsam das Ziel, Hunger und alle Formen von Unterernährung auf der Welt bis 2030 zu beenden. Versagt die Staatengemeinschaft hier etwa?
Es sind Erfolge in der Vergangenheit erzielt worden, aber wie Sie richtig betont haben, hat man bisherige Ziele nicht erreicht. Es ging ja auch schon bei den Millennium-Entwicklungszielen darum, Armut zumindest zu halbieren. Das hat man auch weitgehend geschafft, aber das lag an den Anstrengungen ganz weniger Staaten, vor allem Chinas. Man kann also nicht sagen, dass man großflächig global tatsächlich Armut in den meisten Ländern der Welt hat reduzieren können. Nun gibt es die neue Anstrengung, ja, bis 2030 Armut zu reduzieren, großflächig und dabei vor allem Hunger zu eliminieren. Und die Ansätze sind sicherlich da. Man kann nicht von einem Versagen der internationalen Gemeinschaft sprechen. Die Ansätze sind vielleicht aber nicht immer die richtigen. Denn es liegt eben vieles an der Bereitschaft einzelner Staaten, wirklich diese Problematik anzugehen. Da geht es natürlich viel um gute Regierungsführung, da geht es um verantwortungsvolles Regierungshandeln, da geht es um den richtigen Einsatz von Ressourcen. Und das haben wir nun gerade in vielen der Länder nicht, die besonders stark von Armut betroffen sind. Und dann ist es auch immer wieder ein Verteilungsproblem, denn hungern müsste ja eigentlich niemand auf der Welt. Es gibt genug Ressourcen, es gibt genug Nahrungsmittel. Sie sind nur extrem ungleich verteilt. Und selbst Länder, die auf dem Entwicklungsweg schon sehr weit fortgeschritten sind, haben immer noch Regionen, in denen gehungert wird. Das sieht man selbst in Lateinamerika, das eigentlich ganz gut dasteht, auch auf dem Welthungerindex. Aber dort ist es auch nun nicht so, dass Hunger vollständig eliminiert worden wäre. Man muss sich halt auch immer wieder vergegenwärtigen, dass 85 Menschen so viel besitzen wie der untere Teil der Weltbevölkerung, also 3,8 Milliarden Menschen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber diese Situation spiegelt sich eben auch in vielen Ländern wider. Und insofern bemüht sich die internationale Gemeinschaft, denke ich schon, über Entwicklungszusammenarbeit, über entsprechende Kooperationsstrategien und auch gerade im Rahmen der Sustainable Development Goals Fortschritte zu erzielen. Aber es hängt sehr, sehr viel an der Bereitschaft der einzelnen Staaten und Regierungen, die gemeinsam beschlossenen Ziele dann auch umzusetzen.
Die höchsten Hungerwerte gibt es dabei weiterhin in Afrika, südlich der Sahara. Welche Rolle spielen dabei neokoloniale Strukturen?
Wenn man sich die Geschichte des subsaharischen Afrikas anschaut, dann stellt man fest, dass viele Länder im Grunde nie eine Chance hatten. Sie haben keine Möglichkeit gehabt, sich nachhaltig zu entwickeln. Sie sind in die Weltmarktstrukturen, in die internationalen Strukturen insofern eingebunden, als sie Rohstoffe liefern. Es gibt keine verarbeitenden Industrien, sehr wenige zumindest. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass wir es in vielen Fällen eben für lange Zeiträume mit autoritären Regimen zu tun haben, die eben nicht entwicklungsorientiert gehandelt haben. Und in der Tat sind nun externe Akteure in den letzten Jahren zu Hilfe gekommen, zum Beispiel China, das mit großem Aufwand Infrastrukturprojekte vorantreibt, zum Beispiel in Angola. Im Gegenzug natürlich Rohstoffe, Zugang zu den Rohstoffen haben möchte und hier natürlich dann tatsächlich Abhängigkeiten geschaffen werden, die durchaus als neokolonial zu bezeichnen sind. Aber wir müssen nicht immer nur mit dem Finger auf China zeigen. Wir haben auch hier in Europa Verträge geschlossen mit den afrikanischen Staaten, die Europäische Union hat dies getan, die zu Ungunsten Afrikas sind, von denen die afrikanischen Staaten sehr wenig profitieren, von denen hauptsächlich eben europäische Akteure, Produzenten profitieren. Und es gibt da das schöne Beispiel des Hühnchens, ja, also dass aufgrund dieser Wirtschaftsverträge, dieser Abkommen möglich gewordenen Export europäischer Hühnchen, dann die afrikanischen Produzenten von Hühnerfleisch aus dem Markt gedrängt worden sind, weil sie dann einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und da könnte man mehrere Beispiele nennen. Ich würde hier nicht so weit gehen, dass die EU versucht, das subsaharische Afrika in neokoloniale Verhältnisse einzubinden, aber es drängt sich hier schon so ein bisschen der Verdacht auf, dass da ungleiche Verträge geschlossen worden sind, die Abhängigkeit des subsaharischen Afrikas zementieren, vielleicht auch in einigen Bereichen tatsächlich zur Entwicklung beitragen, aber generell nicht dazu geeignet sind, eben großflächig Armut und Hunger reduzieren zu können.
Kann das Ziel, bis 2030 Hunger weltweit abzuschaffen, erreicht werden? Und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um dieses Ziel zu erreichen?
Ja, nach Angaben der Welthungerhilfe wird das nicht der Fall sein. Wenn man also auf der Grundlage der heute zur Verfügung stehenden Daten weiterrechnet und das dann auf das Jahr 2030 projiziert und eben schaut, wie stark Armut in der Vergangenheit reduziert werden konnte und dann eben davon ausgeht, dass die Entwicklung so weitergeht, dann wird das nicht zu schaffen sein. Es werden im Jahr 2030 demnach weiterhin große Teile der Bevölkerung in Armut leben. Um diesen Trend dann doch noch umkehren zu können, um hier das Ziel vielleicht doch erreichen zu können, müsste vor allem auf der Ebene einzelner Staaten und Regierungen mehr getan werden. Es geht hier wahrscheinlich nicht darum, die Entwicklungszusammenarbeit massiv zu erhöhen. Es ist Spekulation. Natürlich könnte es auch sein, dass dadurch dann entsprechende Erfolge erzielt werden könnten. Aber eher ist es tatsächlich so, dass Regierungen selbst in Ländern, die von extrem hohen Hungerraten betroffen sind, sich die inneren Verhältnisse positiv entwickeln müssten. Natürlich wissen wir ja auch, dass viele dieser Staaten von Bürgerkriegen oder anderen Formen der inneren Unruhen, der Konflikte betroffen sind. Das ist natürlich immer dann eine Struktur, die zu Hunger und Armut beiträgt. Und deshalb wird es also auch darum gehen, und es wird viel davon abhängen, inwieweit diese inneren Konflikte, innerstaatlichen Konflikte reduziert werden können, inwieweit Flucht reduziert werden kann, die sich ja vor allem in den ärmsten Regionen der Welt abspielt und nicht zum Beispiel zwischen, sagen wir, Afrika und Europa. Ja, inwieweit diese Probleme bewältigt werden können, wenn Stabilität einkehrt, wenn Frieden herrscht, dann ist generell auch eine bessere Voraussetzung dafür gegeben, Hunger zu reduzieren.
Und vielleicht lässt sich bei der Frage nach Lösungsansätzen ja auch von Best-Practice-Beispielen lernen. Also Angola, Ruanda, Äthiopien, Myanmar haben ihren Welthungerindex um mehr als 45% reduziert. Und was würden Sie sagen, was machen diese Staaten bei dem Kampf gegen Hunger richtig?
Ja, wir könnten auch noch Brasilien dazu nehmen. Wir könnten die südostasiatischen Staaten nehmen, die vor 2-3 Jahrzehnten bereits Hunger extrem reduzieren konnten, sodass in einigen dieser Länder im Prinzip kaum oder gar kein Hunger mehr existiert. Das hängt tatsächlich immer wieder mit der Leistung der entsprechenden nationalen Regierung zusammen, die sehr umfangreiche Reformprogramme durchgeführt haben, die es halt zur Priorität gemacht haben, Armut und damit Hunger zu reduzieren. Das hat aber in vielen Fällen eben nicht stattgefunden über direkte Finanzhilfen, sondern auch über sehr erfolgreiche Entwicklungsprogramme, indem man Arbeitsplätze schafft, indem man versucht, eben von der Abhängigkeit der Rohstoffexporte loszukommen. Und das ist den Staaten, gelungen, die dann wiederum auf dieser Grundlage Hunger und Armut reduzieren konnten. Es gibt allerdings auch das Beispiel direkter Finanzhilfen, das war in Brasilien zum Beispiel der Fall, durch die bisherige Regierung, die ganz gezielt ihre Politik auf die ärmsten Teile der Bevölkerung ausgerichtet hat, um eben diese Gruppe aus der Armut zu holen und damit auch dann Hunger zu reduzieren.
Und was kann von Deutschland aus getan werden, damit das Ziel erfüllt wird, dass 2030 niemand mehr hungert?
Ja, es geht hier wiederum um den größeren Komplex der Armutsbekämpfung, die eben auch Maßnahmen zur Förderung von Good Governance, verantwortlicher Regierungsführung, Reduzierung interner Konflikte, Reduzierung von Fluchtmotiven, also auf eine Verbesserung der Gesamtsituation ausgerichtet ist. Hunger und Armut sind immer in einen größeren Kontext eingebettet. Und je mehr die Ursachen, die sozusagen um den Komplex von Armut und Hunger herumliegen, angegangen und bekämpft werden, desto wahrscheinlicher dann auch, dass Hunger direkt reduziert werden kann. Ja, und das versucht die Bundesregierung natürlich auch. Vielleicht funktioniert nicht immer jeder Ansatz besonders gut, aber ich glaube, das Gesamtkonzept ist schon richtig ausgerichtet, dass man eben versucht, mehrdimensional dieses Problem anzugehen und nicht nur eben den Hunger im engeren Sinne sieht, sondern die ganzen Faktoren, die zu Hunger beitragen.
Fraglich ist letzten Endes auch, ob das Bewusstsein der europäischen Bevölkerung für den Welthunger geringer geworden ist. Da denke man beispielsweise an das Live Aid-Konzert von 1985, bei dem 1,5 Milliarden Menschen Konzerte von Superstars sahen und das alles unter der Grundmotivation, Geld gegen den Hunger in Äthiopien zu sammeln. So etwas ist heute allerdings nicht in Sicht. Wie sehen Sie das Ganze?
Das stimmt, da kann ich mich natürlich auch noch sehr gut dran erinnern. Die Wahrnehmung war damals anders. Vielleicht sind wir abgestumpft heute, es passiert zu viel, es gibt zu viele Katastrophen und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu stark auf uns selbst konzentriert. Würde ich schon in gewisser Weise auch als Problem in Deutschland, vielleicht auch anderen europäischen Ländern sehen, dass es uns ja eigentlich doch sehr gut geht. Ich will natürlich nicht leugnen, dass wir auch große soziale Probleme im eigenen Land haben, die angegangen werden müssen, das ist keine Frage. Aber es besteht so ein bisschen auch die Tendenz, ja, doch sehr stark sich mit den eigenen Verhältnissen, der eigenen Situation zu beschäftigen und was um uns herum passiert, nicht mehr so wirklich stark wahrzunehmen. Das kann ich jetzt empirisch nicht belegen, das ist so eher mein Eindruck. Aber ich würde dem zustimmen. Also wir haben nicht mehr so diese gleiche Aufmerksamkeit für die großen Probleme von Hunger und Armut, wie das vielleicht in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist noch da und die Hilfsbereitschaft ist auch da. Und das sehen wir dann auch immer wieder, wenn es tatsächlich große Umweltkatastrophen gibt oder große Hungersnöte, dann wird auch sehr viel gespendet. Da ist die Bereitschaft schon da zu helfen, das ist keine Frage. Das sind auch enorme Beträge, die auf diese Weise zustande kommen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, das Erdbeben in Nepal, das ja nun eine ungeheure Hilfsbereitschaft dann nach sich gezogen hat. Da ist eher wieder das Problem, was ist mit all den Mitteln passiert in Nepal. Aber da war natürlich auch dann die Besorgnis da, dass die Menschen natürlich ohne Unterkunft dastehen, dass sie hungern und so weiter. Das ist klar. Aber es ist halt auch immer so, ein Thema ist dann auch sehr schnell dann abgehandelt und Krisenregionen und Krisensituationen geraten dann auch schnell wieder in Vergessenheit. Und sie sind ja nicht wirklich nachhaltig gelöst, sondern die Menschen sind häufig sich weiterhin sich selbst überlassen. Und wenn dann mal eine Katastrophe einige Monate zurückliegt, dann wird auch nicht mehr so viel darüber gesprochen. Also es ist wirklich so, ich glaube, dass die grundsätzliche Perzeption von Armut heute eine andere ist, die Hilfsbereitschaft im Prinzip schon vorhanden ist, aber doch eher immer punktuell ausgerichtet ist auf schlimme Ereignisse, auf Katastrophen eben.